Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
Wir wollten eigentlich Profis sein in diesem Podcast und abgeklärt darüber reden, wie man über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine berichten kann, der seit einer Woche neu ausgebrochen ist.
Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht rücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Wir wollten darüber reden, nicht nur, wie man als Journalist über einen solchen Krieg berichten kann, sondern auch, wie man als Journalist mitten in diesem Krieg berichten kann. Über professionelle Standards wollten wir reden, über unzuverlässige Informationen und Bilder. Aber wir haben gemerkt, dass wir nicht immer diese Distanz haben, die wir eigentlich als Profis von uns erwarten und die auch unser Publikum erwartet.
Ich kenne beide Länder, ich kenne Menschen und wenn ich das an mich ranlasse, dann kann ich danach nicht senden.
Es ist ein emotionales Gespräch geworden. Das zeigt, dass auch uns Berichterstattern dieser Krieg nahe geht. Auch mir, Stefan Fries. Wie man trotzdem professionelle Distanz wahren kann, darüber habe ich gesprochen mit der freien Journalistin Rebecca Barth in der Ukraine, die wir am Anfang gar nicht erreicht haben, weil sie irgendwo im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet unterwegs war, mit der Medienwissenschaftlerin Marlies Prinzing von der Makromedia-Hochschule Köln und Tilko Gries, Redakteur im Deutschlandfunk, bis voriges Jahr Korrespondent in Moskau, der von Deutschland aus über diesen Krieg berichtet. Tilko, wie kommst du von hier aus an Informationen?
Ich komme auf verschiedenen Wegen an Informationen. Also ganz klassische Wege sind tatsächlich Berichte von Kolleginnen und Kollegen, die ich meistens auch kenne. Also ich kann sie einschätzen, dann weiß ich auch, wie sie arbeiten, also dass sie gut arbeiten. Eine andere Quelle ist zunächst einmal natürlich der Wust von vielen anderen Tweets, zum Beispiel Social Media. Das kann ich insofern weiterverarbeiten, als sich über die Tage, und wir haben ja nun leider schon eine Woche Kriegsberichterstattung hinter uns, über die Tage ergibt sich eben hier und da ein Bild, also über den Zustand einer Stadt zum Beispiel oder bestimmte Verhältnisse an manchen Orten. Das ist das andere. Und das dritte sind dann Kontakte zu, in Anführungsstrichen, echten Menschen, also sowohl in der Ukraine als auch in Russland selbst.
Was können die denn vor Ort wissen, was sie dir weitergeben können?
Sie können erzählen, wie sie den Tag, die Nacht verbringen zum Beispiel. Also das ist ja insbesondere die Frage in den unter Beschuss stehenden ukrainischen Städten. In Russland selber stehen keine Städte unter Beschuss, aber dort gibt es eben Beobachtungen, meinetwegen über Preissteigerungen, darüber, dass bestimmte westliche Produkte in den Märkten nicht mehr erhältlich sind, über den Verfall des Rubels, darüber, wie sich die Kenntnis oder Unkenntnis von diesem Krieg weiter fortpflanzt durch die Gesellschaft oder eben auch nicht fortpflanzt. Also da gibt es ja eine Menge zu erspüren, was ich in meiner Zeit in Moskau natürlich unmittelbar so gehabt hätte. Und so muss es eben übers Handy gehen.
Aber das sind doch dann, wenn du davon sprichst, dass du einzelne Informationen von Leuten vor Ort in der Ukraine bekommst, das können doch eigentlich immer nur eigene Eindrücke sein. Oder gibt es da auch Quellen, wo man vielleicht einen größeren Überblick kriegt?
Ja, das geht dann, also wenn es über den eigenen Augenschein hinausgeht, dann steckt sich das jeder natürlich irgendwie auf eine Art und Weise auch zusammen. Deswegen ist es relativ schwierig. Also wenn jemand am Ort in Kiew ist und mir etwas erzählt über einen ganz anderen Ort, dann muss das ja auch nicht stimmen. Also das kann ich natürlich auch nicht für bare Münze geben. Aber es gibt vielleicht noch eine vierte Art von Quelle, das ist ja gewissermaßen die Lage auf dem Schlachtfeld. Die ist am schwierigsten in der Ukraine selber, habe ich fast das Gefühl, zu beurteilen. Da gibt es ja verschiedene sehr gute Experten, von denen ich viele nicht kannte vorher tatsächlich. Aber auch die schaue ich mir jetzt seit einigen Tagen an und auch da ergeben sich ähnliche Einschätzungen, parallele Einschätzungen. Und vielleicht eine Fußnote, also solche Krisensituationen in dieser Form habe ich auch noch nicht erlebt, aber andere Krisensituationen. Und jedes Mal ist es so, dass ich immer auch mitlerne. Also natürlich von Donnerstagnacht vor einer Woche, 4 Uhr so und so, als die ersten Eilmeldungen kamen, da war ich mit meinem Kenntnisstand auch noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. Und das entwickelt sich und dann muss man immer sich selber genau fragen, okay, was habe ich jetzt vor 3 Tagen erzählt? Stimmt das? Ist das Quatsch gewesen? Führte das in die Irre? Und wenn ja, warum? Um sich dann eben sukzessive immer weiter zu verbessern.
Was ich viel höre, und da ich auch als Nachrichtenredakteur arbeite, selber mitbekommen habe, man kriegt Infos und dann weiß man aber nicht, stimmt das oder stimmt das nicht. Mhm. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Gerade dieses Militärische an der Frontlinie, wo wirklich wahrscheinlich gar kein Reporter sein kann. Wie gehst du damit um?
Ja, also so vorsichtig, wie es nur irgendwie geht. Also wir haben so oft erlebt jetzt, dass Städte angeblich eingenommen seien von den Russen oder wieder zurückerobert und dergleichen mehr. Am Ende ist es, glaube ich, auch nicht entscheidend. Ich mache ja hier keinen Infokanal für den Oberkommandierenden oder so, ja, sondern die Basis muss ich ja gar nicht schaffen. Ich muss einen groben Überblick behalten und ich muss irgendwie wissen, also was ist offenbar Ziel der russischen Armee, um welche Städte geht es, worauf legen sie es an, woran hapert es. Aber ich muss nicht wissen, wie viele Panzer wurden heute abgeschossen und was bedeutet das jetzt und wie viel Nachschub steht da noch außerhalb der Grenze. Das muss ich nicht auf den letzten Liter Benzin und auf die letzte Munitionskiste genau wissen und nicht mal annähernd.
Aber trotzdem werden ja viele von solchen Infos rausgegeben und wir haben mal aus ein paar Berichten der letzten Tage so einen kleinen Zusammenschnitt gemacht.
Erstmals nannte die Führung in Moskau Zahlen zu ihren Verlusten. Demnach wurden 498 russische Soldaten getötet und nicht, wie von der Ukraine angegeben, knapp 6000. Beide Angaben lassen sich nicht überprüfen.
Verlassene Panzerruinen der Russen sollen dies belegen. Ob es stimmt, nicht nachprüfbar.
Wo sie entstanden und ob sie echt sind, niemand kann das sagen.
Die Bilder, nicht vollständig verifizierbar, sollen russische Soldaten in der Stadt zeigen.
Und da sitze ich dann als Nutzer zu Hause, wenn ich nicht als Journalist arbeite, sondern einfach nur zuhöre und denke mir, warum gebt ihr mir diese ganzen Informationen, von denen keiner weiß, ob sie stimmen oder nicht? Muss man die dann nicht einfach weglassen? Würde ich mal Frau Prinzing fragen, die auch ja hauptsächlich Zuschauerin war in der letzten Woche.
Es ist immer sehr wichtig für eine professionelle Berichterstattung, dass auch auf die Lücken hingewiesen wird, dass auch darauf hingewiesen wird, das und das wissen wir noch nicht, da und da sind wir noch nicht sicher und so weiter. Aber man muss unterscheiden zwischen dem, dass man praktisch die Perspektiven beider Kombattanten nennt, also in dem Fall der Ukraine und Russlands, auch in dem Beitrag zu hörenden Beispiel mit den unterschiedlichen Angaben der Zahlen der gefallenen russischen Soldaten. So etwas ist eine Information, die auch zeigt, dass die unmittelbar Beteiligten hier wirklich unterschiedliche Informationen mitteilen. Aber das, was so alles aus sozialen Medien teilweise an Material kommt, das finde ich sehr schwierig, wenn man das einfach bringt mit dem Hinweis, es ist aber noch nicht bestätigt. Das ist eine Versuchung, die im Grunde genommen vielen Menschen und vielen Leuten im Publikum letztendlich falsche Bilder in die Köpfe setzt und an der Stelle halte ich es für absolut unumgänglich, dass man, bevor man aus professionellen Gründen so etwas veröffentlicht, zunächst mal einfach einen Check macht und eben schaut, ob man herausfindet, ob es tatsächlich stimmt und es erst dann publiziert.
Ist das realistisch, Tilko?
Ich glaube, es gibt noch vielleicht ein paar Unterschiede auch zwischen den Mediengattungen, auch wenn natürlich vieles verwischt in der Tat. Aber das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, kommt ja ohne Bilder aus. Insofern ist das eine Form, die einen Teil dieser Probleme umgeht. Also natürlich können wir über Totenzahlen und so weiter sprechen, aber wir müssen keine ausgebrannten Panzer zeigen sozusagen. Das kommt mir manchmal vor, ist vielleicht ein kleiner Vorteil, unverdient natürlich, aber es scheint mir so zu sein. Auf der anderen Seite glaube ich, also man kann ja schwerlich so tun, als gäbe es diese ganzen Bilder und diese Videos und so weiter, als gäbe es die gar nicht. Also man muss sie, glaube ich, erwähnen, denn ich glaube, viele unserer Nutzer, Hörerinnen und so weiter, Menschen, die sich für das, was wir journalistisch produzieren, interessieren, sind natürlich vielfach interessiert, sind auf Twitter, sind auf Instagram, sind auf anderen sozialen Netzwerken und kriegen dort diese Eindrücke und wollen eine Einordnung. Und das müssen wir dann auch reflektieren. Und jetzt konkret die Antwort auf die Frage, ob das geht, Dinge zu verifizieren, das geht selten. Da fehlen auch oftmals Kapazitäten. Also man kann sich mit Metadaten beschäftigen, man kann sich mit Örtlichkeiten beschäftigen, etc. etc. Aber damit bindet man ja ein Team von Leuten, die das wirklich können, über Stunden. Das kann ich zumindest für unsere Redaktion sagen. Wir können das nicht Man- und Women-Power-mäßig leisten.
Es geht aber ja mindestens einiges und es gibt die Faktenchecker-Teams, es gibt internationale Initiativen, die sich jetzt auch zusammengeschlossen haben, Ukraine Facts, gerade bezogen auch auf dieses Thema. Es gibt das Recherchekollektiv Bellingcat und so weiter. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass man sich hier ein genaueres Bild verschafft, so sehr ich aber auch auf der anderen Seite zustimme. Es ist auf alle Fälle schwierig, aber es gibt Tools und es gibt Möglichkeiten, um eben die Grundskepsis dann wirklich auch darzulegen und zu versuchen herauszufinden, was denn eher stimmt und was nicht.
Und apropos vor Ort, Rebecca Barth, hörst du uns?
Ja, ich höre euch. Hallo.
Hallo.
In die Runde.
Du bist jetzt ein bisschen später dazugekommen. Wir haben schon mal angefangen zu sprechen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wo bist du gerade? Wie sieht deine Arbeit aus?
Ich bin deswegen...
Okay, da hören wir jetzt nicht viel. Da ist die Leitung jetzt sehr stark unterbrochen, sodass ich gar nichts verstehe. Rebecca, kannst du nochmal ansetzen? Ja, im Hallo war sie sehr gut zu verstehen. Wir rufen sie jetzt mal an, dann ist eine andere Leitung, aber genau. Rebecca, bist du noch da? Nee. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Mich erinnerte das mit diesen Bildern daran, dass ja kurz vor dem Krieg von einem Abzug von Truppen vor der Grenze die Rede war. Und gesehen habe ich Bilder, auf denen Panzer auf Zugwaggons, glaube ich, waren, die in eine Richtung fuhren, weg von der Kamera. Und ich habe gedacht, ich bin ja überhaupt nicht in der Lage zu sehen, in welche Richtung diese Panzer fahren, gefahren werden oder woher die kommen oder von wann die Bilder sind. Das wurde so als Beglaubigung genommen, Russland zieht Truppen ab. Aber ich habe damals schon gedacht, das ist ja gar kein Beleg. Also
ja. Ja, also da mit dieser Nachrichten oder dieser Nachricht hatte ich auch große Schwierigkeiten in der Tat. Mir fiel das dann auch genau so auf. Und außerdem bin ich es ja natürlich irgendwie nach den vielen Jahren auch gewohnt, überall einen doppelten Boden zu vermuten. Und leider ist er ja auch oftmals da. Also es hat sich bewährt, so zu denken. Ähnlich ist es, wenn es um die sogenannten Friedensverhandlungen geht.
Ob Friedensgespräche im Augenblick zu einer Lösung führen können, ist ungewiss.
Die Ukraine hat Friedensverhandlungen mit Russland zugestimmt. Eine russische und eine ukrainische Delegation würden sich an der ukrainisch-belarussischen Grenze treffen. Das teilte das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit.
Vor ein paar Stunden kamen Berichte aus der Ukraine, dass es heute noch weitere Friedensgespräche gibt. Was ist da zu erwarten?
Das ist auch ein russisches Wording, ne? Diese Verhandlungen, keiner weiß, ob die wirklich darauf angelegt sind, Frieden zu schaffen oder ob es einfach nur darum geht, Zeit zu gewinnen oder vielleicht nach außen zu demonstrieren, dass man sich an einen Tisch setzt, während weiter geschossen wird. Aber diese Dinge werden, ja, glaube ich, in Deutschland gern aufgegriffen, weil man vielleicht, ich habe das Gefühl, viele Kolleginnen und Kollegen sind so ein bisschen auf der Suche nach einem Strohhalm, nach einem Ende dieses Schreckens und setzen sehr viel Hoffnung darin. Also ich habe viele Diskussionen, viele Austausche einfach auch gehabt, in denen ich davor gewarnt habe, also irgendetwas damit zu verbinden, ob das jetzt damals diese Panzer waren, die auf irgendeinen Zug gerollt wurden und keiner wusste wann und wo und in welche Richtung. Oder ob das solche angeblichen Friedensangebote jetzt sind.
Und da sind wir ja auch bei solchen Begriffen. Ich habe jetzt auch gerade am letzten Wochenende wahnsinnig viele Artikel gelesen, die alle so ein Hoffnungsnarrativ verbreitet haben. Ja. Also Geschichten über den Helden Selenskyj, als würde das irgendwie ausreichen. Ich habe ein paar Schlagzeilen gesammelt. Der Kölner Stadtanzeiger hat geschrieben, 10 schlechte Nachrichten für Wladimir Putin. Die Wirtschaftswoche schreibt, Russland kommt beim Krieg in der Ukraine wohl nicht so schnell voran wie erwartet. Und NTV titelt Putins lahmender Blitzkrieg. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, das ist schön mit der Hoffnung, aber wir sind irgendwie an Tag 3, 4, 5 des Krieges von einer krassen Übermacht. Wir wissen gar nicht, wie schnell die vorankommen wollten, was Plan B, C, D, E ist. Aber ich hatte so das Gefühl, dass auch die Kolleginnen und Kollegen unbedingt was wollten, damit wir hier, die wir ja erstmal nur nicht mal mittelbar betroffen sind, sondern relativ weit entfernt, damit wir irgendwie den Mut nicht verlieren. Ist das auch Ihr Eindruck, Frau Prinzing?
Ein Stück weit ja. Das ist ein ziemlich deutliches Narrativ, das natürlich, Sie haben es angesprochen, dann auch spezielle Gründe hat, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt durch eine Ankündigung von Putin auch das Atomkriegsnarrativ dann haben. Und ich habe das schon auch so wahrgenommen, dass es vielleicht auch ein Stück weit dem ein bisschen was entgegensetzen sollte. Und da sind wir eigentlich weiterhin mitten in dem Thema drin, wie ich denn eigentlich wirklich eine professionelle Berichterstattung in solchen wirklich sehr unsicheren Zeiten mache, wo ich mich auf beiden Seiten auch nirgendwo mehr wirklich auf Informationen verlassen kann. Und ich finde, da sind aber überwiegend bislang Medien wirklich hergegangen und haben sehr, sehr stark auf Information gesetzt, nicht auf Meinungsmache und sehr stark auch auf Belegbares, anstatt auf Spekulationen. Manipulation, aber eben schon dann versehen mit einem solchen Narrativ, das einfach an der Stelle nachvollziehbar ist. Irritierend finde ich viel eher, wenn man so eine Art von patriotischen Journalismus dann macht, wie wir es bei der Bild-Zeitung jetzt erst gestern gesehen haben, wir gegen Putin, wir vereint. Da schwingt so ein Hochleben auf einen patriotischen Journalismus mit und auf so eine Art ja, medialer Kriegsführung, das auch so ein bisschen so das Narrativ dann antippt, dass wir quasi bereits Kriegsbeteiligte sind. Also da geht das, was wir gerade besprochen haben, nochmals in eine ganz neue Dimension ein. Und ich finde das auch vor dem Hintergrund sehr problematisch, dass wir ja keine Ahnung haben, wie das alles weitergeht. Also mit anderen Worten, was, wenn auch dieser Krieg, wie eigentlich alle Kriege, die wir bislang gesehen haben, irgendwann mal wirklich schmutzig wird. Wenn es zum Beispiel dann auch zu Kriegsverbrechen auf allen Seiten dann kommen sollte.
Kommen wir sicher gleich noch drauf. Rebecca Barth, jetzt bist du, glaube ich, per Telefon dabei, oder?
Hallo in die Runde. Ich hoffe, jetzt könnt ihr mich gut hören.
Wir haben schon ein bisschen gesprochen darüber, wie Berichterstattung sein kann und wie sie sein sollte. Aber wir sind ja alle in Deutschland und nicht vor Ort. Du bist in der Ukraine gewesen. Wie erlebst du die Arbeit vor Ort?
Naja, sie ist auch vor Ort nicht wirklich viel einfacher, muss ich tatsächlich sagen. Die Ukraine ist ein großes Land. Schwierig, gewisse Dinge zu verifizieren, die beispielsweise an einem anderen Ort stattfinden. Und was mir vor allem aufgefallen ist, ich habe das als ausländische Korrespondentin noch etwas einfacher, aber dass man auch emotional betroffen ist von dem, was dort passiert. Und das erlebe ich bei meinen ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, vor allem die, deren Land angegriffen wird, die teilweise in der Situation zum Beispiel sind, dass ihre Männer eingezogen werden, ihre Männer kämpfen müssen, also Kriegspartei sind und sich da dann nach objektiven journalistischen Standards zu verhalten, fällt durchaus schwer natürlich.
Aber wie machen die das? Hast du mit denen gesprochen? Sind die überhaupt in der Lage zu arbeiten und ja, irgendwie so eine mittlere Position einzunehmen? Ich frage mich, wie das geht.
Ich muss tatsächlich zugeben, dass wenn ich von außen draus gucke, aus deutscher Sicht, dass denen das in vielen Fällen nicht gelingt, aber dass sie natürlich auch ganz andere Ansprüche haben. Also sie arbeiten aus einer ganz anderen Position heraus. Ich habe gerade gestern noch mit einem Kollegen diskutiert, der hat ein Bild von Kriegsgefangenen auf Twitter geteilt. Und ich meinte zu ihm, lass das doch besser. Wir sollten das nicht machen als Journalisten. Wir begeben uns da auf ein Level hinab, das ist unmenschlich. Wir sollten es einfach nicht machen. Und er hat dagegen argumentiert und meinte eben, das ist die Armee, die meine Stadt, meine Heimatstadt hier gerade dem Erdboden gleich macht. Und mir ist es total egal. Solange man die Gesichter dieser Männer nicht erkennt, kann ich das machen. Das war seine Rechtfertigung. Und in dieser Rechtfertigung habe ich eben sehr viel emotionale Betroffenheit rausgehört, die ich auf einer menschlichen Ebene natürlich auch verstehen kann. Aber da muss ich einfach feststellen, dass es mir dann doch leichter fällt, die Distanz zu wahren, obwohl das natürlich auch für uns hier vor Ort schwierig ist.
Ja, dann erzähl das doch mal, weil du lebst ja zeitweise in der Ukraine, du hast Freunde und Bekannte da. Also du guckst ja auch nicht wie so eine neutrale Beobachterin von draußen drauf.
Also ich versuche das natürlich, vor allem, weil ich auch für deutsche Medien arbeite und natürlich auch die deutsche Ethik, Medienethik gelernt habe. Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt, der sich vielleicht auch von Land zu Land unterscheidet. Aber natürlich ist es schwierig, auch erstmal mit Ängsten umzugehen. Ich habe das vor einer Woche erlebt, als dieser Krieg angefangen hat. Und ich bin wach geworden eben von Beschuss, von Detonationen. Und natürlich bist du dann erstmal in einem ganz anderen Zustand. Ich kann mich an die erste Schalte an diesem Morgen erinnern. Da fragte der Kollege irgendwie um 6 Uhr morgens, ja, wie geht's den Menschen? Und ich stand da mit zitternden Knien und dachte mir, was ist das denn jetzt für eine Frage? Also weil ich einfach gemerkt habe, dass ich so in diesem ersten Moment so verwirrt auch war. Also ich wusste gar nicht so genau, wo ist das jetzt eingeschlagen? Was kommt jetzt noch? Wie muss ich mich verhalten? Ich war in so einem Zustand, mich ja auch erstmal um meine eigene Sicherheit kümmern zu müssen. Und da merkt man dann, dass die Realitäten dann auch in den Redaktionen in Deutschland doch ganz andere sind. Ich habe dann irgendwann versucht, in meiner Arbeit einen Sinn zu finden, sodass ich da die Emotionen da praktisch kanalisieren kann. Dass ich natürlich ruhig und sachlich bleibe, während ich arbeite, aber eben gegen diesen Stress, den das auf eine Person eben ausübt, in so einer Situation zu sein, mit Arbeit zu reagieren. Aber ich glaube, das können eben meine ukrainischen Kolleginnen und Kollegen nicht, weil die noch viel mehr emotional belastet sind. Und ich habe das jetzt bei ganz vielen Kollegen bemerkt, die gerade ihre Heimat verlieren, dass die jetzt in der ersten Woche auch kaum richtig arbeiten konnten.
Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, weil für mich spricht daraus auch die Frage, wie authentisch denn eigentlich das Bild ist, das uns Kriegsberichterstattung heute liefert. Und das ist etwas, wo ich gerade auch diese angesprochene medienethische Betrachtung ganz bedeutsam finde, und zwar als ein Stopp, um sich zunächst mal zu überlegen, wie intensiv, wie nahe möchte ich ran. Ist es manchmal vielleicht sogar absolut notwendig, hier auch ziemlich extreme Bilder zuzumuten, um wirklich auch die Fratze eines Krieges zu zeigen. Und das sind Grauzonen. Das sind, glaube ich, Dauerabwägungen, die man insbesondere in der Kriegsberichterstattung machen muss.
Also ich versuche mich an ein paar einfache Standards zu halten, die von Menschenrechtsorganisationen beispielsweise vorgegeben werden oder vom Pressekodex prinzipiell. Keine Bilder von Kriegsgefangenen zu zeigen, egal von welcher Partei, egal ob ich die persönlich für Verbrecher halte oder nicht. Ich versuche, die Menschen zu sehen, hinter Tätern und hinter Opfern. Aber es ist natürlich eine Gratwanderung und ich bin mir auch nicht immer sicher, ob ich mich da richtig verhalte. Aber ich versuche es zumindest. Es ist so ein Standard, den ich versuche, nicht zu vergessen.
Das ist für dich, Thielko, wahrscheinlich ein bisschen anders mit der Distanz.
Ja, und ja, klar, weil ich hier in Köln bin und nicht in der Ukraine und auch nicht in Moskau zurzeit. Und deswegen ist es tatsächlich auf eine Art leichter, dieses journalistische Schutzschild oder diesen Zaun um mich herum zu bauen, der hält natürlich jetzt auch nicht immer. Also das ich kenne beide Länder, ich kenne Menschen und wenn ich das an mich ranlasse, dann kann ich danach nicht senden. So ist das. Insofern, aber ich bin eben trotzdem, und das ist eben der große Unterschied, und deswegen nicht wie Rebecca jetzt gerade in der Ukraine. Und insofern ist das alles überhaupt gar kein Vergleich.
Ich bin ehrlich gesagt gerade überrascht, wie nah das jetzt an mich ranrückt, weil ich ja nur so ein bisschen über diese Medien-Meta-Ebene berichte, aber merke, dass ich das, glaube ich, eine Woche lang gar nicht so an mich rangelassen habe. Und ich verstehe das total, Thielko, dass du sagst, wenn ich mir in diese Arbeit stürze und Rebecca auch, kann ich damit irgendwie umgehen. Aber ich habe das Gefühl, man verschiebt es auch nur. Mhm. Und ja, wahrscheinlich für dich, Rebecca, die du vor Ort bist, also kommt das raus? Hast du das Gefühl, du schiebst das vor dir her, was nicht verarbeitet werden kann gerade?
Ich bin jetzt mal gespannt tatsächlich, wie das auf mich wirkt, wenn ich jetzt wieder nach Deutschland komme und das alles so ein bisschen aus der Entfernung verarbeiten kann. Für mich war es am Anfang so, die ersten Tage, dass ich habe mit diesem Krieg in dieser Form nicht gerechnet, muss ich dazu sagen. Und ich war verstört. Zu sehen, wie auf Kharkiv geschossen wird, darauf war ich nicht vorbereitet und ich habe mich mit vielen Kollegen ausgetauscht und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben in den ersten Tagen viel da gesessen und geweint. Jeder hatte so seine Phase, wo es ihm oder ihr mal schlechter ging und wir haben uns dann gegenseitig unterstützt und natürlich dann, bevor wir geschaltet haben oder uns an Texte gesessen haben, uns gesammelt, aber dazwischen ging es uns nicht gut. Und mittlerweile, glaube ich, habe ich mich auf eine Art daran gewöhnt, dass wir jetzt in dieser schrecklichen Situation sind. Was aber in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass diese Emotion offenbar bei meinen Kolleginnen und Kollegen zu Hause angekommen ist. Also ich habe dann Schalten gehabt und dann habe ich danach gemerkt, so wie ihr jetzt reagiert, dass dieser Schock und dieses, was passiert denn da eigentlich, auf einmal in den Redaktionen zu Hause ankommt. Und das konnte ich dann auf einmal wieder nicht verstehen, wo ich so dachte, naja, aber also so ist es jetzt halt. Und warum greift es euch auf einmal, warum geht es auf einmal euch so ans Herz? Aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn wir es schaffen, von hier eine Situation so zu schildern, wie sie eben ist und so ergreifend, wie sie eben ist. Und dieses Land leidet gerade, die Menschen sind verstört, das ist unfassbar traurig und schrecklich, was hier passiert. Und wenn das Menschen in über 100 Kilometer Entfernung eben ähnlich ans Herz geht, dann glaube ich nicht, dass wir da unbedingt einen schlechten Job gemacht haben, weil ich ja nicht versuche, künstlich die Situation zuzuspitzen oder zu übertreiben. Sie ist einfach wirklich schlimm gerade.
Ja. Ja, jetzt habe ich selber keine Worte, falls jemand einen Gedanken hat.
Rebecca, gibt es für dich so Grenzen, wo du, also ich habe vorhin gesehen, du hast getwittert heute ein paar Mal und hast gesagt, ich komme wieder und hole meine Sachen noch aus Kiew. Ich glaube, das darf ich zitieren, weil das steht da ja eh. Was ich eigentlich konkret fragen will, gibt es für dich so eine Grenze, wo für dich deine eigene Gefährdung zu groß ist? Für Leben und für Seele?
Ja, natürlich. Also ich jetzt aktuell, glaube ich, wäre es in der Position auch, in der ich bin, nicht so klug nach Kiew zu fahren, weil das eine belagerte Stadt ist, in der es durchaus sich dahingehend entwickeln kann, dass die Menschen dort demnächst ohne Wasser, ohne Strom, ohne Heizung, ohne Essen sitzen. Und das ist natürlich eine Situation, die ich gerne vermeiden möchte. Da in so einer Situation kann man dann auch nicht arbeiten. Das ist dann eine humanitäre Katastrophe und da muss ich nicht freiwillig unbedingt rein und das hat auch journalistisch keinen Zweck. Und bei diesem Tweet ging es mir, Kiew ist für mich meine zweite Heimat. Ich habe da ein halbes Leben und eben auch noch Klamotten und Freunde. Viele von denen sind jetzt draußen. Aber natürlich hängt auch ein Stück von mein Herz eben an dieser Stadt und dementsprechend versuche ich einfach mir anzureden, dass ich da bald auch wieder hin kann, weil ich es noch nicht akzeptieren kann, dass das jetzt auf einmal nicht mehr ist. Und irgendwie geht es ja auch immer weiter. Die Frage ist praktisch, welches Visum braucht man dann oder braucht man eins überhaupt?
Ja.
Aber dann verstetigt sich ja irgendwann auch diese Berichterstattung, denn wir haben ja irgendwann auch in der Berichterstattung, aber politisch auch, die Annexion der Krim akzeptiert und dass es im Osten der Ukraine eigentlich fortwährend Kriegshandlungen gab, über 8 Jahre hinweg. Die Aufmerksamkeit von uns, Journalistinnen und Journalisten, erlahmt irgendwann ja genauso wie die der Nutzerinnen und Nutzer, die dann irgendwann auch nichts mehr über Syrien hören wollen oder über den Jemen hören wollen. Jetzt ist dieses Land uns irgendwie näher, hat aber bei den 8 Jahren Krieg irgendwie auch dazu geführt, dass wir irgendwann so ein bisschen müder wurden. Frau Prinzing, Sie haben eben das ja schon angedeutet, dass wenn wir irgendwie so eine Langstrecke gehen, das ja auch wieder was mit der Berichterstattung, aber auch mit der politischen Realität macht, oder?
Na gut, also wir sind da jetzt im Grunde genommen so in dem Thema drin, welche Relevanz wir denn eigentlich dem Auslandsjournalismus generell zuschreiben. Und da erleben wir eigentlich seit Jahren ein sehr eigentlich spezielles Bild, ein Bild, das uns eigentlich Sorgen machen sollte. Wir haben einen anhaltenden Schrumpfungstrend und das hängt mit gekürzten Budgets zusammen. Die Sendezeiten nehmen ab. Es gibt weniger Leute, die überhaupt ins Ausland geschickt werden. Diese haben viel, viel größere Gebiete dann nur wirklich zu beobachten. Und das führt eben auch dazu, dass wir über viele Regionen einfach viel zu wenig wissen und insbesondere auch kontinuierlich zu wenig Wissen. Hinzu kommt, dass wir durch die zunehmende Zahl eben auch der autoritären Systeme weltweit auch journalistisches Arbeiten unter zusätzlichem Druck dann sehen, also journalistisches Arbeiten im Ausland.
Wenn ich dazu direkt etwas sagen darf, die Frage ist doch, wie wir das hinbekommen. Denn ich habe tatsächlich diese Erfahrung selber gemacht. Ich bin freie Journalistin, das heißt eigentlich, wenn nicht gerade so eine Ausnahmesituation ist, bin ich eben in der Position, dass ich Themen anbieten muss. Und ich habe wenige Monate, bevor dieser Krieg angefangen hat, bevor dieser Konflikt wieder eskaliert ist, eine Geschichte recherchiert, zusammen mit einer Kollegin aus der Ostukraine, über eine Frau, die da seit 8 Jahren an der Front lebt, Krankenschwester ist und jede Woche die Frontlinie entlang fährt, um die Menschen in den Frontdörfern, die wenigen, die dort noch leben, zu versorgen. Und ich dachte mir, das ist doch eine tolle Geschichte, so eine tolle Frau, ein tolles Porträt. Und wir haben das einem sehr renommierten deutschen Magazin angeboten. Das ist dann auch nachher veröffentlicht worden, aber das erste Magazin hat diese Geschichte abgelehnt mit den Worten, nicht wortwörtlich, aber so zwischen den Zeilen, dieser Konflikt interessiert doch niemanden mehr.
Schrecklich.
Mir hängt das so noch nach, dass ich mir vor allem jetzt rückblickend denke, Wahnsinn. Mir fehlen da bis heute die Worte, wie man so reagieren kann. Und ich glaube, dass das wirklich ein Riesenproblem in den Redaktionen ist, aus dem wir so leicht nicht rauskommen, wenn da eine derartige Mentalität offenbar herrscht.
Das ist definitiv so. Und das ist etwas, was uns ja eigentlich auch schon seit vielen Jahren eigentlich viel, viel mehr Sorgen noch bereiten sollte.
Tilko, wie hast du das denn hingekriegt in deiner Korrespondentenzeit? Du warst ja nicht nur für Russland zuständig, was ja an sich schon ein viel zu großes Land ist. Also wie hast du das geschafft, deine Themen zu setzen, auch unterzubringen?
Also es war Russland plus 10 weitere Länder. Das kann man natürlich also im Leben nicht covern. Das geht überhaupt nicht. Als Korri für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova, ja, ist vielleicht eine besondere Situation. Also es gibt eben die Flächen da, es gibt die langen Strecken, es gibt das Analytische. Wenn es aktuell gebraucht wird, dann sind die Sender wahnsinnig hungrig. In anderen Worten, ich habe in den Jahren in Moskau so viel gearbeitet wie noch nie. Ich hatte nie Leerlauf, egal was war. Aber die russische Politik hat natürlich immer auch dafür gesorgt, auch vorher schon, jetzt vor dem 24. Februar, dass es keinen Leerlauf gab. Aber ich habe viel Kontakt gehabt mit anderen Kolleginnen und Kollegen, die für Print schreiben, die zum Beispiel aber auch gesehen haben, wie da Sendeflächen zusammengestrichen wurden, wie es schwieriger war, für die Studioausstattung zu werben und so weiter. Das ist halt alles teuer. Manchmal sind die Strukturen auch teuer und dann kann man vielleicht auch das eine oder andere billiger machen. Aber ich habe immer gespürt, dass es sehr davon abhängt, auch bei uns in den Redaktionen, ob da Leute sitzen, die vom Gegenstand eine Ahnung haben oder nicht. Und oftmals ist es schon auch dünn gesät. Also wir haben ja jetzt seit Kriegsbeginn zum Beispiel alle Russischsprachigen bei uns zusammengetrommelt. Ist jetzt nicht so, dass wir da eine Fußballmannschaft zusammengekriegt hätten. Das wusste ich vorher, ne? Also das sind wenige, die das rein sprachlich vermögen. Und damit sind wir wahrscheinlich noch gut aufgestellt. Gibt viele andere Medien, die haben niemanden.
Ich will nochmal zurückkommen auf die konkrete Kriegsberichterstattung. Ich habe es eben schon gesagt, eigentlich ist schon seit 8 Jahren Krieg. Wir sind jetzt irgendwie in einer neuen heißen Phase und es ist erst eine Woche rum. Was haben wir gelernt über die Berichterstattung nach einer Woche, Rebecca?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die so ad hoc beantworten kann. Ich habe tatsächlich jetzt schon nach einer Woche das Gefühl, dass das Interesse nimmt wieder. Also man interessiert sich offenbar für diesen ersten großen Knall, wenn was Neues, was Aufregendes passiert. Und ich sage das manchmal so ein bisschen flapsig, wenn viel geschossen und viel gestorben wird. Und jetzt bleibt das ja offenbar so. Also wir haben kleinere Gebietsverschiebungen vielleicht, aber die militärische Lage hat sich jetzt nicht allzu groß verändert. Und wenn das jetzt so bleiben sollte, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass wir die gleichen Fehler wieder machen und das Interesse einfach wieder abnimmt. Und je größer dann die Katastrophe wird, damit kommt dann wieder neues Interesse, aber dass wir eigentlich von unserer Aufmerksamkeitsökonomie praktisch geleitet sind und dann auch nicht mehr, ja, immer weniger hinschauen. Also das Humanitäre, das Soziale schaffen wir wenig unterzubringen in aktueller nachrichtlicher Berichterstattung. Das ist auf jeden Fall das, was ich kritisiere. Das ist das, was mir fehlt. Wir haben jetzt in einem Komplex das Militärische, was passiert, die Umzingelung von Städten und den Beschuss von Städten. Und je größer da die Einschläge sind, desto eher schaut man auch hin. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Fluchtbewegungen. Jetzt läuft das aber schon eine Woche und es sind immer wieder die gleichen Bilder. Und das ist dann irgendwie auserzählt, wie man so schön sagt, in Redaktionen. Und wenn man das dann 3-mal berichtet hat oder 4-mal und da nichts Neues passiert, ja, dann ist häufig die Redaktion so, ach, das hatten wir doch letzte Woche schon. Und dann schaut man halt eben nicht mehr so hin, weil man sich daran gewöhnt hat, dass es eben so ist. Vielleicht müssen wir da auch einfach alle kreativer werden und kreativere Geschichten suchen und auch mutig sein und diese Geschichten erzählen. Aber ich denke, da müssen wir uns als Journalistinnen und Journalisten auch ändern.
Tilko?
Also ich sehe es eigentlich genauso wie Rebecca. Ich habe wirklich die Befürchtung, dass je länger das dauert, dass dann die Aufmerksamkeit abnimmt, dass die Gewöhnung an den Schrecken eintritt und dass vieles weniger wird. Ich glaube, wir erleben zum Beispiel jetzt in der Teilberichterstattung über die Geflüchteten, die ankommen, ja jetzt auch gerade möglicherweise einen ganz ähnlichen Ablauf, wie wir ihn 2015 auch hatten. Also jetzt große Hilfsbereitschaft. So, und in, weiß ich nicht, einer Woche oder so mischen sich zunehmend kritische Stimmen darunter. Dann wird irgendwo Überforderung laut und mal sehen, was alles irgendwie schief geht, wenn viele Menschen auch in Deutschland dann in den Kommunen ankommen und dann wird die Berichterstattung sich auf die Probleme konzentrieren. Ja, ich fürchte, dass sich das einfach duplizieren wird.
Frau Prinzing, Was haben Sie gelernt nach einer Woche Kriegsberichterstattung?
Wir stehen durch den Krieg in der Ukraine nun wirklich medial betrachtet auf einer Dauerprobe. Es geht ja meistens gar nicht darum, ob jetzt zu berichten ist, sondern wie. Und da gibt es eigentlich sehr, sehr viele Fragen. Ein ethischer Kompass hilft eben beim journalistischen Kernhandwerk, das ich vor allen Dingen im Einordnen sehe. Und so lassen sich eben zentrale Fragen sachgerecht beantworten, wie zum Beispiel, wie sehr soll man jemanden in Szene setzen, ohne ihn jetzt da heldenhaft zu überhöhen? Hat man wirklich Nationalismus in der Berichterstattung hinreichend vermieden? Genügt wirklich die Empathie für das Leid vor Ort, die wir in der Berichterstattung zeigen? Oder überschreitet man bereits Grenzen, die dann Leidende auch vorführen? Also es gibt unglaublich viele Fragen, die sich da permanent stellen und die sich auch noch weiterhin stellen werden.
Rebecca, wie weit weg bist du noch von Polen?
Ich bin in Polen jetzt gerade.
Ach, du bist schon drüben.
Okay.
Okay.
Mhm. Ja, genau. Und deswegen war das auch irgendwie halt da an dem Grenzübergang, habe ich dann irgendwie so gar kein Netz komischerweise gehabt, obwohl ich eigentlich dachte, ich müsste zwei haben.
Ja.
Hatte ich gar keinen. Aber jetzt sitzen wir hier in einem Bus und müssten heute Abend dann irgendwann nach Berlin kommen.
Ah, mit einem
genau.
Bus. Okay.
Seebrücke steht hier. Also auf jeden Fall Flüchtlingshelfer, die das hier organisiert haben. Und also es ist wirklich toll, toll organisiert. Und dann haben wir noch eine junge Mutter mit ihrem kleinen Sohn mitgenommen. Aus Saporizia sind sie. Und gestern Abend dort losgefahren, also ganz wenig geschlafen, nach Lviv, direkt weiter über die Grenze. Und sie hat dann erzählt, dass sie ihren 18-jährigen Sohn musste sie dort lassen.
Gott.
Und die fährt jetzt nach Berlin mit uns. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen sie ein bisschen mit. Weil wir müssen auch nach Berlin, dann kommt sie wenigstens sicher dort an und muss sich da schon mal keine Gedanken drüber machen.
Ja.
Aber das sind so die Geschichten, ne, denen wir hier gerade tagtäglich unterwegs sind. Und dann Männer, die ihre Frauen und Kinder noch an den Grenzübergang gebracht haben und dann zurückbleiben. Das lässt einen dann, also wenn man das so die ganze Zeit sieht, das lässt einen schon echt kalt, muss man sagen.
Ich habe das Gefühl, es sind jetzt ganz viele Enden noch offen. Wir haben so viele verschiedene Aspekte angesprochen. Es war irgendwie emotional zwischendurch. Es gibt viele Sachen, die ungeklärt bleiben. Und wir befinden uns wirklich gerade erst am Anfang dieser heißen Phase des Krieges, der schon 8 Jahre alt ist. Und ich glaube, wir müssen da immer wieder hingucken, auch was die Berichterstattung angeht. Danke fürs Mitreden darüber an Tilko Gries, Rebecca Barth und Marlies Prinzing.
Vielen Dank.
Danke.
Danke für eure Geduld und Entschuldigung für die Verspätung.
Ja, gerne. Ich meine, so sind die Umstände. Tschüss.
Tschüss in die Runde.
Ciao. Gute Fahrt.
Über den Krieg in der Ukraine haben wir gesprochen in dieser Ausgabe von Nach Redaktionsschluss, dem Medienpodcast im Deutschlandfunk. Heute in kleiner Kollegenrunde mit Stefan Fries hier, Produktion Antran. Abonnieren können Sie uns überall, wo es Podcasts gibt, auch in der DLF-Audiothek. Und schicken Sie uns Fragen und Kritik, die Sie haben, an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Und dann kommen wir demnächst wieder hier mit Ihnen ins Gespräch. Tschüss.